Wer ist dieser? So fragten selbst die Jünger des Herrn Jesus nach der Stillung des Sturmes. Wer ist dieser, dass auch der Wind und das Meer ihm gehorsam sind? Mehr als über den tobenden Sturm erschraken sie über die offenbar gewordene göttliche Gegenwart in diesem Herrn, der in ihrem Boot saß. Wie es dann so treffend in Apostelgeschichte 15 bezeugt wird. Und so dürfen wir wissen von diesem Herrn, von diesem Einzigartigen, von dem wir heute hören wollen, durch Gottes Gnade. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, so heißt es in der Schrift, da er doch selbst allen Leben und Odem gibt. Allen Leben und Odem gibt. Er ist es, dieser Einzigartige. Und was mir heute Morgen noch so wichtig geworden ist, dass dieser Herr Jesus Christus die Sünde annimmt, mich angenommen hat, dich annimmt. Als wir das erste Mal in diese Gemeinde hier kamen, da fanden wir dieses wunderbare Schild an der Türe, alle Sünder willkommen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, hier sind wir richtig. Wer bist du, Herr? War die erste Frage des Saulus bei der Erscheinung des Herrn Jesu Christi vor Damaskus. Wie erstaunlich war doch die Antwort, die er von dem bereits zum Himmel gefahrenen Herrn bekam: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Die Einzigartigkeit dieses Herrn zeigt unmissverständlich, wie innig verbunden er mit seinen Jüngern ist. Wie innig verbunden, wie Weinstock und Rebe. Es besteht zwischen ihm und seinen Nachfolger eine untrennbare Einheit. Das heißt also, seine Jünger zu verfolgen, ist gleichbedeutend, ihn zu verfolgen. Das ist auch für unser Zeugnis immer wieder wichtig zu erkennen, wenn man uns belächelt oder benachteiligt, um des Herrn willen, wenn die Nichtgläubigen in ihrer verblendeten Art meinen, im Grunde genommen doch nicht uns, das müssen wir immer wieder sehen, wenn sie meinen, uns zu treffen, sie treffen unseren Herrn und Heiland mit ihrem Spott, mit ihrem bösen Wesen. Wir sind Erkaufte als Zeugen, Erkaufte des Herrn, und dessen Eigentum sind wir ja aus lauter Gnade geworden. Wir durften es werden durch seine große Barmherzigkeit, mit der er uns geliebt hat. Wie bittet der von den Ungläubigen geschundene Herr am Kreuz von Golgatha? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hier können wir die grenzenlose Barmherzigkeit und die göttliche Gnade erkennen, mit der sich unser Erbarmer uns Menschen zuwendet. Er ist einzigartig. Saulus überkam bei seiner Begegnung mit diesem Herrn Zittern und Schrecken, so dass er voll Ergebung sprach: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Gottes Wort bezeugt in Psalm 111, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Rechte Furcht des Herrn ist darum eine Gabe Gottes, die meinen Herzenszustand verändern will, bei dem dann meine eigenen Einstellungen und mein Wille Gott untergeordnet werden. Die Begegnung mit ihm sowie die daraus folgende Erkenntnis über diesen Unvergleichlichen will uns wesensmäßig verändern, in sein Bild umgestalten, sagt die Schrift. Die Antwort auf die Gnade Gottes sollte die Veränderung und Erneuerung unseres Wesens und unseres Sinnes sein, und zwar durch den Geist des Herrn, der dieses Werk in uns vollbringen will. Und warum? Unter anderem, damit ihr prüfen könnt, was der gute
und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Bezeugt es Gottes Wort in Römer 12. Wir haben gehört, er selbst gibt allen Leben und Odem. Das bezeugt eindeutig Gottes untrügliches Wort. Und der Herr Jesus Christus selbst sagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Das wird uns versichert. Und das können wir immer wieder feststellen, wenn wir müde sind und abgespannt und vielleicht gar keine Lust haben, Gottes Wort zu lesen. Wenn wir dann mit Gebet an dieses Wort herangehen, dann merken wir, was der Herr uns versichert hat. Meine Worte sind Geist und sind Leben. Darum heißt es von der Kraft des Wortes Gottes in Hebräer 4, dass es lebendig und wirksam ist. Lebendig und wirksam. Es dringt durch, bis er scheidet sowohl Seele als auch Geist. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Wir lesen ja in Offenbarung 19, dass der Herr Jesus selbst das lebendige Wort Gottes ist, das in Ewigkeit bleibt. Können wir noch oder wieder staunend und bewundert fragen, wer ist er oder wer ist wie er? Es sollte uns doch, die wir diesen Einzigartigen erkennen durften, mehr zur Anbetung und zu Lob und Dank führen. Mit seiner absoluten Größe und seinem souveränen Handeln haben wir es doch auch zu tun bei der Auferweckung des Lazarus von den Toten nach Johannes 1. Der Jesus Christus rief bekannterweise den bereits in Verwesung befindlichen Toten mit lauter Stimme aus dem Grab heraus, sodass viele, die das miterleben durften, an ihn glaubten. Und so wird seine gewaltige Macht in der letzten Auferstehung offenbar werden, dann, wenn alle Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören und leben werden. Nach Johannes 5. Wer ist dieser? Es ist der, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat. Der von sich bezeugen konnte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeiten nicht sterben. Haben wir uns daran gewöhnt, dass er sagt, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben? Ohne diesen Herrn Jesus Christus gibt es weder eine Auferstehung noch ein ewiges Leben. Ja, in der Offenbarung 1, das Wort kennen wir wahrscheinlich sehr gut, bezeugt sich dieser Herr Jesus Christus mit diesen Worten, mit diesen gewaltigen Worten. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der ist und der war und der da kommt, der Allmächtige. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Er allein entscheidet über Leben und Sterben. Für die Christusgläubigen ist durch ihn, dem Todesüberwinder, den Tod in Sieg verschlungen, wie es in 1. Korinther 15 so wunderbar heißt, so befreiend bezeugt wird. Das heißt, durch das Erlösungswerk dieses Herrn Jesu Christi kann die Gläubigen die Todesfurcht nicht mehr versklaven. Für diesen Allmächtigen befindet sich im gesamten Universum nichts außerhalb seiner Herrschaft. Nichts. Und warum? Vermöge der Kraft, wie es in Philippa heißt, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst alles unterwerfen kann. Alles unterwerfen kann. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Das ist das eindeutige Zeugnis von Gottes untrüglichen Wort in Römer 11. Das drückt unmissverständlich aus, dass alles in ihm seinen Ursprung hat. Dass er alle Dinge durch das Wort seiner Kraft trägt, wie es so unüberbietbar in Hebräer 1, Vers 3 bezeugt wird. Und dieses zu ihm sind alle Dinge, will uns deutlich machen, dass der Herr Jesus Christus das eigentliche Ziel ist von allem, was überhaupt existiert. Dieser Einzigartige hat alles geschaffen. Und er trägt auch seine Schöpfung und verführt seine souveränen Ratschlüsse durch sein göttliches Wort. Von seiner Fülle und von dem Heil in dem Herrn Jesus Christus heißt es so majestätisch und zugleich tröstlich in Kolosser 2, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr habt die Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Die Fülle in ihm. Was versichert dieser Einzigartige, als der gute Hirte den Seinen? Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Johannes 10, Vers 10. Was ist mit dem Leben in Fülle gemeint? Epheser 3 verweist auf den Reichtum seiner Herrlichkeit, wie es dort heißt, auf den Reichtum seiner Herrlichkeit, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden für uns am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit wir die Liebe des Christus erkennen, die doch alle Erkenntnis übertrifft, damit wir erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Diese Fülle in ihm bezeichnet das, was ausfüllt bzw. vervollständigt, was uns fehlt. Nichts von dem, was ich brauche, muss ich auch außerhalb von diesem Einzigartigen suchen. Für den Gläubigen wohnen in dem Herrn Jesus Christus Frieden, Kraft, Freude, Zuversicht, geistliche Fähigkeiten, alle guten Gaben, eben die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Er selbst ist alles, was wir brauchen. Hüten wir uns vor unseren eigenen Anstrengungen, wenn wir meinen, Mangel zu haben. Unsere vermeintliche Lehre ist der Weg zu seiner Fülle. Unsere vermeintliche Lehre, die wir meinen, haben zu können und haben ohne ihn natürlich, ist der Weg zu seiner Fülle, wenn wir es ihm dann auch bekennen und von ihm erwarten, dass er uns segnet, dass wir ein Segen sein dürfen und dass wir ihm vom Herzen vertrauen, unser Vertrauen ganz auf ihn richten. Mir hat in den letzten Jahren immer wieder der Psalm 37 viel zu sagen gehabt, in dem steht, Habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Er vollbringt, nicht wir. Mit unserer Macht ist nichts getan. Ist das für uns nicht eine überaus herrliche Lebensbotschaft. Du füllst den Mangel aus mit dem, was ewig ist. Du füllst den Mangel aus mit dem, was ewig ist. In seiner unbeschränkten und unveränderlichen Souveränität und Macht kann er als der gute Hirte den wahren Gläubigen, den Wiedergeborenen, seine Bewahrung mit den unverbrüchlichen Zusagen garantieren. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Johannes 10, Vers 28. Unsere Heilssicherheit beruht allein auf ihm, der wirklich alles in seinen gewaltigen Händen hat. Seine Treue allein bewahrt die Seinen. Seine Treue bewahrt allein die Seinen. Das bleibt unerschütterlich bestehen. Denn dieser Mächtige ist zugleich auch der Unveränderliche. Der Unveränderliche, der sich nicht wandelt, von dem es in Hebräer 13 so trostreich bezeugt wird, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Zu der Gottheit des Allmächtigen gehört auch, dass er allgegenwärtig ist, so wie heute Morgen hier. wie er das seinen Jüngern in Matthäus 28 so eindrücklich bezeugt: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ich, als der Allmächtige, bin bei euch, bei dir, bei mir. Sollte uns das nicht vielmehr bestimmen, dass er alle Tage gegenwärtig ist? Wie auch unser Lebensweg aussehen mag, seine Zusage darf tröstend und mutmachend sein, denn er lässt seine Gläubigen nie im Stich, wie er das schon so wunderbar in Josua 1, Vers 5 verheißen hat: Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Er versäumt uns niemals, wenn es uns vielleicht auch manchmal so erscheinen mag. Er steht zu seinem Wort. Und darüber freuen wir uns jeden Morgen neu im Gebet, in unserer Andacht, dass wir ihn dafür preisen dürfen und ihm danken dürfen, dass er uns nicht versäumt, auch wenn wir vielleicht meinen, es wäre anders. Und diese Gemeinschaft mit diesem einzigartigen Herrn, dem Gebieter, kommt auch in seinen Worten so köstlich zum Ausdruck: Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Matthäus 18, Vers 20. Und diese Gegenwärtige ist zugleich auch allwissend in seiner alles durchschauenden Sichtweise. Es heißt, er ist der Kenner aller Herzen. Ihm ist absolut nichts verborgen. Schon David bekannte voll Bewunderung in Psalm 139: Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Diese göttliche Weisheit ist unausforschlich, mit der wir es zu tun haben dürfen. Von dem Herrn Jesus Christus wird deshalb in Kolosser 2 bezeugt, dass in ihm alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Er, der Herr Jesus Christus, ist doch der absolute Regent und die höchste Autorität, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Gott der Vater hat ihn über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Der Jesus Christus ist Mensch gewordener Gott, wie das Gottes untrügliches Wort immer wieder bezeugt. So bestätigt er selbst diese göttliche Wesenseinheit mit den Worten: Ich und der Vater sind eins. Darum kann er, der der einzige Weg zum himmlischen Vater ist, von sich bezeugen: Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und wir dürfen erkennen und wissen, sagt der Herr Jesus Christus in Johannes 10 von sich, dass der Vater in mir ist, der Vater in mir ist und ich in ihm. In Offenbarung 19, Vers 11 folgende, wird uns der Jesus Christus als der einzigartige König und der unbestechliche Richter bezeugt, als König der Könige und Herr der Herren. Alles Gericht hat der Vater dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und jetzt kommt etwas, was viele nicht so wissen. Das habe ich im Gespräch oft festgestellt. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Das finden wir in Johannes 5, Verse 22, 23. Diese Schriftstelle ist sehr eindeutig. Damit unsere Stellung zu dem Sohn Gottes dem ausdrücklichen Willen des Vaters auch entspricht. Zusammenfassend sehen wir die Gottheit des Herrn Jesu Christi auch in den Wirkungsweisen, die allein dem wahrhaftigen Gott zustehen. Er kann lebendig machen, wen er will. Er wird Gericht ausführen. Er wird geehrt werden, wie der himmlische Vater geehrt wird. Und er vermag ewiges Leben zu geben. Darum kann der erste Johannesbrief, Vers 20, mit der alles übertreffenden Feststellung über diesen Herrn Jesus Christus schließen: Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wenn wir jetzt von dem Herrn Jesus Christus als dem Mittler zwischen Gott und den Menschen sprechen, müssen wir die grundlegende Erkenntnis bekommen haben, dass wir, das heißt jeder von uns, einen solchen Anwalt nötig haben. Einen solchen Anwalt nötig haben. Warum? Wer Gottes Heiligkeit und seine Forderung nach unserer Gerechtigkeit vor ihm erkennen durfte und zugleich unsere eigene Verderbtheit erkannte unsere eigene Verderbtheit erkannte, dem stellt sich die Frage, wie er wirklich erlöst werden kann. Der Herr Jesus Christus stellte seinen Jüngern die somit äußerst wichtige Frage: Für wen haltet ihr mich? Für wen halten wir ihn? Du und ich. Können wir auf die Frage des Herrn Jesu Christi wie Petrus antworten: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes? Was bedeutet uns der Titel Christus, das heißt der Gesalbte? Das Salben bezog sich auf eine Berufung und Zubereitung für besondere Aufgaben im Dienste Gottes. Schon am Anfang des Matthäusevangeliums wird von dem Kommen des Gesalbten die einzigartige Berufung bezeugt. Da heißt es: Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Drei Worte: Gott mit uns, Gott mit dir, Gott mit mir. Wenn wir diesen gewaltigen Gott ein wenig erkennen, dann muss uns dieses Wort sehr treffen, dass er mit mir, mit dem staubgebundenen Menschen, den immer wieder enttäuscht, dass er mit mir ist in Christus. Und die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, unseres Heilandes, wird uns unermesslich größer, wenn wir erkennen können, dass nur Gott uns von unseren Sünden erlösen kann und will. Im Heidelberger Katechismus steht die Frage: Wie muss unser Mittler und Erlöser sein? Antwort: Er muss wahrer und gerechter Mensch und doch stärker als jedes Geschöpf, also zugleich wahrer Gott sein. Dazu das Wort Gottes aus Hebräer 7. Einen solchen hohen Priester sollten wir haben, der da ist heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als der Himmel ist. Warum muss er zugleich wahrer Gott sein, wird gefragt. Antwort: Damit er Kraft seiner Gottheit die Last des Zornes Gottes an seiner menschlichen Natur tragen kann und uns die Gerechtigkeit und das Leben erwerbe und wiedergebe. Soweit der Heidelberger Katechismus. Dieser einzigartige Mittler ist der Herr Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Das wird uns in Philipper 2 eindeutig bezeugt. Dort lesen wir: Der in Gestalt Gottes war, machte sich selbst zu nichts, indem er den Menschen gleich geworden ist. Das ist auch die Einzigartigkeit des Herrn Jesu Christi in seiner unbeschreiblich großen und einmaligen Mittlerschaft, wie es in Gottes Wort in 1. Timotheus bezeugt wird: Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. So lautet die gewaltige Aussage über das vollgültige Erlösungswerk des Herrn Jesu Christi am Kreuz von Golgatha: Denn Gott war in Christus. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Diese Versöhnung gilt allen, die im von Gott gewirkten Glauben den Versöhnungstod des Herrn Jesu Christi für sich persönlich in Anspruch nehmen können. Das ist für dich und für mich die wunderbare, frohmachende Botschaft, das wahre Evangelium, dass uns dann Gott in dem Herrn Jesus Christus sieht, indem er uns die völlige Gerechtigkeit seines Sohnes zurechnet. Haben wir einmal überlegt, dass Gott dich so sieht, ohne jede Sünde, weil er uns in Christus sieht, obwohl wir Sünder sind? Diese Glaubensgerechtigkeit ist so gewaltig, die kann uns so helfen, dass wir wissen, obwohl wir hier noch sind, schon bereits angekommen sind. Wie er sagt, wir sind versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Es war in meinem Leben oft so wichtig, dass ich mich sehen durfte als Versetzter durch den Herrn Jesus Christus. Das ist so herrlich, das gibt so viel Kraft und hilft uns in allen Versuchungen. Und diese Glaubensgerechtigkeit, die hat nichts zu tun mit der Irrlehre der Allversöhnung, wie sie immer mehr um sich greift, wenn hier von der Welt die Rede ist. Gott versöhnte die Welt mit sich selber. Ganz im Gegenteil. Die Sicherheit der Errettung ruht allein in der Souveränität Gottes. Wie das unüberhörbar der Herr Jesus Christus bestätigt, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Auch da gilt dieses bekannte Wort aus Philipper 2, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Was sagte der Herr Jesus Christus seinem Jünger Petrus bei seinem Bekenntnis, du bist Christus, der des lebendigen Gottes Sohn? Richtungsweisend sagte der Herr Jesus Christus zu ihm, glückselig bist du. Warum? Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das gilt es in jedem Fall zu begreifen, dass wir nämlich dann auch Gott wirklich allein die Ehre geben und zu geben haben und nicht uns. Paulus konnte von sich sagen, Christus hat mich ergriffen. Ist das bei dir auch so? So bezeugt Gottes Wort in Hebräer 12 eindeutig, dass der Herr Jesus Christus der Anfänger oder Urheber und auch der Vollender des Glaubens ist. Und so beginnt dann der zweite Petrusbrief mit den Worten, das heißt mit der Richtung, ist an die gerichtet, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, Jesus Christus. Den Glauben empfangen bedeutet doch, durch Gottes Willen aus Gnaden erhalten, nicht aus einer Anstrengung und nicht aus eigener Fähigkeit. Empfangen haben. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus. Du und ich, wenn wir glauben dürfen, sind sein Werk dieses großen Gottes. Wir kennen ja diese Stelle aus Epheser 2, die uns immer wieder neu zeigt, wer unser Gott ist in seiner großen Barmherzigkeit. Und die Kennzeichen wahrer Gläubiger, der berufenen Heiligen, bezeugt 1. Korinther als solches, die den Namen unseres Herrn Jesus anrufen an jedem Ort. Durch die gnadenvolle Errettung des Erlösers ist jeder Gläubige in Christus geheiligt, abgesondert, mit anderen Worten. Geheiligt, in Christus geheiligt, sogar mit ihm, dem Einzigartigen, eins gemacht, sagt die Schrift. Eins gemacht. Die Stellung des Gläubigen in Christus ist einfach unbeschreiblich, wie es in Kolosser 3 bezeugt wird. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. In Herrlichkeit. Deshalb dürfen wir warten, wie es im Titus heißt, auf die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum. Der Jesus Christus ist der Einzigartige, dem Lob und Dank gebühren. Er ist der von uns, von Gott unvergleichliche Gesandte, der alles erfüllt. Die Schrift ermuntert uns in Hebräer 3 und ermahnt uns zugleich mit den Worten, daher, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, Anteil habt, betrachte den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus. Betrachtet. Wir sollten ihm mehr Aufmerksamkeit zuwenden. Wir sollten mehr den Aufblick auf ihn und seine einzigartige Liebe und Erhabenheit richten, der sich unser doch in so erbarmender Liebe angenommen hat und annimmt. Christus selbst, heißt es im Hebräer, ist in den Himmel eingegangen, um jetzt für uns, für dich, für mich, vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Christus selbst ist in den Himmel eingegangen, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Er für uns. Der Jesus Christus ist unser Stellvertreter. In ihm allein sind und dürfen wir seine Gesegneten sein. Das für uns vergossene Blut des hohen Priesters Jesus Christus ist die Grundlage des neuen Bundes und der ewigen Erlösung, wie das in Hebräer 9 bezeugt wird. Als aber Christus kam als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Das Blut des Christus, der sich selbst als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, wird euer Gewissen reinigen von toten Werken. Warum? Damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Diese unermesslich große Bedeutung wird darum in Hebräer 9 mit den Worten unterstrichen. Das hat mich immer fasziniert, dieses Wort. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, da steht die Hauptsache. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Wir haben, steht da, als von ihm Erkaufte, ihn als den einzigartigen hohen Priester, der sich für uns verwendet. Ist das mit Worten auszudrücken? So soll es dir und mir zum bleibenden Trost und zur steten Freude sein und dienen, was uns in Hebräer 7 von dem Herrn Jesus Christus bezeugt wird, nämlich, er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Möge der Herr schenken, dass wir die unbeschreibliche Bedeutung recht erfassen, dass er, der auch zur Rechten Gottes ist, dass der auch für uns eintritt, wie wir das in Römer 8 sehen. Für dich und mich, ganz persönlich. Wir dürfen durch die große Barmherzigkeit Gottes einen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat. Jesus, den Sohn Gottes. Wie heißt es weiter in diesem Text? Das ist überaus tröstlich für uns. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Er ist der Segnende, der in seinem Erbarmen sich unserer Schwachheiten annimmt, täglich aufs Neue, der uns immer wieder stärkt und aufhilft. Anbetung und Lob und Dank gebühren unserem Herrn und Heiland in Ewigkeit. Ich darf schließen mit dem Wort aus Judas 24, 25. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.